Bevor es mit der heutigen Folge von Mörderische Heimat losgeht, noch eine kleine Info für die Nachbarschaft. Für alle, die keine Tickets mehr für die ausverkauften Live-Shows im Januar bekommen haben, gibt's gute Neuigkeiten. Am Samstag, den 18. Juli 2026, bringen Zeno, Shaggy und Lisa wieder ihr alljährliches Sommerspecial auf die Bühne der Orangerie Fulda. Mit im Gepäck der Podcast-Live-Show befinden sich wie immer zwei echte Kriminalfälle zum Thema Sommer, Urlaub und Reisen. Sichert euch jetzt euer Ticket für das Mörderische Heimat Sommerspecial 2026. Karten gibt's bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter kreuz.com. Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Hallo und willkommen aus dem mörderischen Heimatstudio zu einer neuen Episode deines True Crime Podcasts, der echte Fälle aus deiner Region vorstellt. Es ist die Folge 80 und für euch an den Mikrofonen sind heute Lisa Cardinale
und Shaggy Schwarz. Hallo auch von meiner Seite, schön wieder hier vor dem Mikrofon zu sitzen mit einem neuen spannenden Fall.
Ja.
Wir sind ja noch recht frisch in der aktuellen Staffel in Baden-Württemberg. Letzte Woche haben Zeno und du den Fall des Serientäters Heinrich Pomerenke vorgestellt. Ein sehr spezieller Täter und ein, ja, besonderer Fall. Und heute wird es nicht minder besonders, denn heute wird es sogar ein wenig mystisch, Lisa.
Das stimmt. Denn unser heutiger Fall bringt eine Farbe mit hinein, die wir so, glaube ich, noch nicht hatten. Es geht um unerklärliche, ja, paranormale Dinge, die man mit normalem Geist nicht erklären kann.
Bist du da offen für? Also für solche übersinnlichen Phänomene?
Ja, total. Ja, das ist ein Thema, das ich wahnsinnig interessant und faszinierend finde. Und ich bin auch überzeugt, dass es Dinge gibt, ja, die wir mit dem menschlichen Verstand gar nicht richtig begreifen können.
In welche Richtung? Geister oder eher außerirdische Wesen? Was spricht dich da am meisten an?
Oh, leider alles irgendwie. Es gibt so viele Bereiche, die solche Phänomene beschreiben. Und auch die, ja, von der Wissenschaft gar nicht so richtig erklärt werden können.
Viele Geschichten stellen sich zwar oft auch als Fakes heraus oder sind anderweitig erklärbar, aber dann gibt es eben diesen gewissen Prozentsatz, der, ja, unerklärlich bleibt.
Genau. Und exakt dieser Prozentsatz lässt alles offen. Vielleicht sollten wir auch mal über solche Phänomene einen Podcast machen, oder?
Gute Idee. Wobei, ich glaube, da gibt es schon mehr als genug. Wir bleiben mal bei unserer mörderischen Heimat. Ja. Wobei es heute ja auch ein bisschen in die Richtung geht.
Ja, das stimmt. Wie ist es denn bei dir? Also glaubst du an solche Phänomene?
Naja, was man nicht erklären kann, sollte man zumindest nicht als Humbug abtun. Ja, da tut man denjenigen, die so etwas erlebt haben, Unrecht. Deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass wir heute einen True Crime Fall mit im Gepäck haben, bei dem das auch eine Rolle spielen wird. Aber keine Angst, liebe Nachbarschaft, es ist keine Folge aus der Twilight Zone, es ist eine Folge aus dem Schwarzwald. Und es ist vor allen Dingen ein Kriminalfall. Und um was es genau gehen wird, das erzählt uns wie immer unser Philipp.
Im Südschwarzwald werden im Mai 2002 eine Mutter und ihre 11-jährige Tochter als vermisst gemeldet. Lange sieht es so aus, dass sich die beiden vielleicht ins nahegelegene Frankreich abgesetzt haben könnten. Die Schwester der vermissten Mutter möchte jedoch Klarheit und beauftragt eine Hellseherin, die erstaunliche Dinge vorhersagt.
Lisa, das klingt doch wirklich schon mal sehr interessant. Wir haben uns vorab schon zu dem Fall ausgetauscht, aber es klingt noch immer so ein bisschen spooky, wenn ich das höre.
Ja, vor allen Dingen, wenn man weiß, was sie alles vorhersagen wird. Aber da kommen wir im Laufe des Falls ja noch genauer drauf zu sprechen. Wir beginnen erstmal ganz bodenständig und zwar an dem Ort des Geschehens. Shaggy, wo befinden wir uns?
Wir sind in Wehr. Das ist eine kleine Stadt im Landkreis Waldshut, Nähe der Schweizer Grenze. Wehr hat um die 13.000 Einwohner und verfügt über einige Schlösser und Burgen in der Gegend. Also eine wirklich schöne Gegend dort im Südschwarzwald.
Eher beschaulich, würde man so sagen.
Auf jeden Fall. Aber wir wissen bereits, mit dieser Beschaulichkeit ist es alsbald vorbei. Denn im Mai 2002 wird bei der Polizei vor Ort eine Vermisstenanzeige gestellt. Lisa, wer wird vermisst und wer stellt diese Vermisstenanzeige?
Ja, dann schauen wir uns doch zunächst einmal die beiden vermissten Personen genauer an. Dabei handelt es sich um die 41-jährige Mutter und Altenbetreuerin Gabriele Hutter und ihre 11-jährige Tochter Jacqueline. Die beiden wurden am 13. Mai 2002 bei der Polizei als vermisst gemeldet. Das war ein Montag.
Mutter und Tochter sind verschwunden. Das ist eine Konstellation, bei der man zuerst auch den Impuls haben könnte, okay, geht's hier vielleicht um Kindesentführung? Hat sich ein Elternteil dazu entschlossen, abzuhauen und das Kind einfach mitzunehmen? Das kommt ja öfter vor, als man denkt.
Ja, richtig. Ich hatte mir dazu mal ein paar Zahlen rausgesucht. Das ist ganz interessant, wie viele Kindesentführungen es im Jahr in Deutschland gibt. Die letzten Zahlen sind von 2024 und die geben eine Gesamtzahl von 474 Fällen an.
Hui, das ist aber eine ganze Menge. Aber das unterstreicht meine Aussage, dass sowas durchaus öfter vorkommt und nicht immer ein Gewaltverbrechen wie Mord oder dieser so zugrunde liegen muss.
Ja, ja.
Und ist bei diesen fast 500 Fällen auch aufgeführt, wie sich das aufteilt in Entführung von Vätern und Müttern? Das würde mich mal interessieren.
Genaue Zahlen habe ich nicht gefunden, aber eine ganz klare Tendenz. Entziehender Elternteil, also wie es bürokratisch genannt wird, ist tatsächlich zum größten Teil die Mutter. Meist sind es die Frauen, die sich das Kind schnappen und aus den Beziehungen flüchten.
Jetzt muss man auch erwähnen, dass das wahrscheinlich nicht nur Kindesentziehung oder Entführung zum Schaden des Kindes sind, sondern wahrscheinlich aus Angst und zum Schutz des Kindes.
Richtig. Diese 474 Fälle sind auch nochmal aufgeteilt in ausgehende Fälle, also Fälle, wo Kinder aus Deutschland heraus entführt und in ein anderes Land gebracht werden, und eingehende Fälle, in denen Kinder nach Deutschland gebracht werden.
Und wie sieht das aus?
228 Kinder werden demnach aus Deutschland entführt und 164 nach Deutschland entführt. Eine weitere Statistik, die jetzt in eine etwas andere Richtung geht, die ich aber wirklich erschreckend finde, ja, und die mir so in die Hände gefallen ist, ist die Zahl von vermissten Kindern.
Also Kinder, die nicht von einem Elternteil entführt oder mitgenommen wurden, sondern einfach per se als vermisst gemeldet werden. Mhm. Ja, wie viele sind das?
Es werden demnach in Deutschland täglich 200 bis 300 Kinder als vermisst gemeldet. Also ich finde, das ist eine total irre Zahl. Das sind jährlich um die 15.000 vermissten Kinder. Also Deutschland liegt damit weltweit sogar auf Rang 3, hinter den USA und Großbritannien.
Wow, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. 200 bis 300 Kinder täglich. Das sind aber auch hoffentlich Ausreißer und sowas mit dabei, also die dann wieder auftauchen.
Ja, ja. Und von diesen 15.000 Kindern im Jahr werden auch nur 3% länger als ein Jahr vermisst. Das sind bei 15.000 Kindern aber immer noch 450 langzeitvermisste Kinder.
Puh, schon krass. Dann lass uns doch mal zurück zu unserem Fall kommen. Auch hier ist ein Kind verschwunden, die 11-jährige Jacqueline. Aber nicht nur sie, sondern auch ihre Mutter. Ist denn bei unserem Fall auch etwas bekannt, dass hier der Haussegen schief hängt und sich die Mutter deswegen mit dem Kind abgesetzt hat?
Nein, eigentlich nicht. Also die Ehe von Gabriele Hutter und ihrem Mann Reinhold scheint intakt. Noch am 9. Mai, das ist ein Donnerstag und Himmelfahrt, hat man gemeinsam mit anderen Verwandten einen Spaziergang gemacht. Laut den Zeugen, bei dem es sich wohl um die Familie von Gabrieles Schwester Monika handelt, die später noch eine wichtige Rolle spielen wird, also laut ihrer Schwester schien alles in Ordnung zu sein. Die beiden Familien planen einen gemeinsamen Frankreich-Urlaub. Die Reise soll am 19. Mai starten.
Die Schwestern und deren Familie sind dann auch die letzten unabhängigen Zeugen, die Gabriele und Jacqueline Hutter gesehen haben. Aber der Ehemann hat sie noch gesehen?
Ja. Der hat sie auch noch am nächsten Tag gesehen, also am Freitag, den 10. Mai 2002. An diesem Tag verlässt der Ehemann das Haus, weil er einen Friseurtermin hat. Als er danach wieder zurückkommt, ist seine Frau und die 11-jährige Tochter Jacqueline verschwunden.
Wir lassen das erstmal so stehen und schauen auf den 13. Mai. Das ist der darauffolgende Montag, denn da werden Gabriele und Jacqueline von Reinhold Hutter als vermisst gemeldet.
Genau.
Reinhold Hutter berichtet davon, dass er sich am Donnerstagabend mit seiner Frau wegen des anstehenden Urlaubs gestritten hätte. Und als er am nächsten Tag von seinem Friseurtermin zurückkam, waren Frau und Tochter verschwunden. Sofort beginnt die Polizei mit der Suche nach den beiden. Und tatsächlich findet man noch am gleichen Tag einige Kilometer entfernt auf dem Parkplatz das Auto von Gabriele Hutter.
Ja, Der Wagen weist aber keinerlei Auffälligkeiten auf. Er ist ordnungsgemäß abgeschlossen, keine Spuren eines Kampfes oder Blutspuren finden sich darin. Es scheint so, dass es lediglich hier abgestellt wurde.
Man sucht daraufhin die weitere Umgebung ab, findet aber nichts. Die Suche zieht nun größere Kreise. Vielleicht handelt es sich ja um einen erweiterten Suizid. Selbst Taucher werden eingesetzt und suchen den nahegelegenen Rhein ab. Aber auch hier keine Spur von Mutter und Tochter. Viele Ermittler sind sich sicher. Die Mutter Gabriele hat ihre Tochter Jacqueline mitgenommen, um irgendwo unterzutauchen. Vielleicht eine Kurzschlussreaktion.
Mehr der Gedanke verschärft sich, als sich ein Zeuge meldet und davon berichtet, dass er die beiden vermissten Personen kurz nach ihrem Verschwinden gesehen habe, und zwar bei der Wehramündung in Begleitung eines Motorradfahrers.
Es gibt auch eine Beschreibung dieses Motorradfahrers. Dieser sei 35 bis 45 Jahre alt, südländischer Typ und das Motorrad hatte ein Kennzeichen aus Lörrach. Das ist auch aus der unmittelbaren Region.
Es gibt eine Suche nach diesem Motorradfahrer. Allerdings versiegt auch diese Spur. Und nun wird es ruhig um das verschwundene Mutter-Tochter-Paar. Alle Ermittlungen versanden im Nichts. Die beiden scheinen wie vom Erdboden verschluckt. Erst ein Jahr später, im Mai 2003, geht eine Meldung ein, wonach Gabriele und Jacqueline von einer Zeugin in einem Einkaufszentrum im Elsass gesehen wurden.
Es deutet also immer mehr darauf hin, dass die beiden noch leben und tatsächlich irgendwo ein neues Leben angefangen haben. Aber warum?
Das fragt sich auch die Schwester von Gabriele, Monika H.
Die Schwester, mit der die Hutters auch am Himmelfahrt noch spazieren waren.
Genau. Und Monika H. glaubt nicht, dass sich ihre Schwester einfach so aus dem Staub gemacht hat. Das würde nicht zu ihr passen. Wenigstens ihr, also der Schwester, hätte sie auf jeden Fall Bescheid gesagt oder hätte zumindest ein Lebenszeichen gegeben. Monika H. versucht nun alles, um herauszufinden, was mit ihrer Schwester und ihrer Nichte passiert sein könnte.
Sie kann und will sich mit der Unklarheit nicht zufrieden geben. Selbst wenn ihrer Schwester und Nichte etwas zugestoßen sein sollte, möchte sie das unbedingt wissen. Und wenn du sagst, sie versucht alles, um Klarheit zu bekommen, dann umfasst das auch unkonventionelle Wege, die die meisten nicht auf ihrem Radar haben. Denn Monika H. hört von einer Hellseherin, die ihr helfen könnte.
Richtig. Der Name der Hellseherin ist Marianne F. Sie lebt ebenfalls in Wehr und konnte tatsächlich bereits in anderen Kriminalfällen Hinweise geben. Dennoch möchten die meisten Polizisten sich dieser Möglichkeit nicht bedienen, weil es einfach ein schlechtes Licht auf die Polizeiarbeit wirft, wenn man sich einer, ja, Hellseherin bedient.
Andererseits müsste denen doch auch fast alles recht sein, was zur Aufklärung beiträgt.
Ja, also ich glaube, da spielen viele Faktoren mit hinein, warum das nicht gern gesehen wird. Es ist keine wissenschaftlich fundierte Ermittlungsarbeit. Ja, und falls durch solch eine übersinnliche Hilfe tatsächlich der Fall gelöst wird, lässt das die klassische Polizeiarbeit echt schlecht aussehen. Ergebnis hin oder her, also sehen die Ermittler meist von solchen Angeboten ab.
In unserem Fall wird das anders sein, denn der Kontakt kommt ja über die Schwester der Vermissten zustande. Denn Monika will nicht tatenlos zusehen, wie der Fall ihrer Schwester und nicht einfach so versiegt.
Die beiden sind mittlerweile seit 8 Monaten verschwunden. Und nun wird Monika H. aktiv. Sie hat noch einen Schlüssel zum Haus ihrer vermissten Schwester. Und immer wenn ihr Schwager nicht zu Hause ist, sucht sie in dem Haus nach Hinweisen. Sie weiß nicht genau nach was, aber irgendwelchen Hinweisen, die ihr erklären können, was passiert sein könnte.
Auch kein einwandfreies Verhalten. Denn es ist natürlich nicht rechtens, sich einfach Zutritt zu einem fremden Haus zu verschaffen. Außerdem hätte ihr Schwager auch jeden Moment Feuer stehen können.
Was auch nicht ohne ist, denn sie glaubt, dass der Ehemann Reinhold durchaus etwas mit dem Verschwinden ihrer Schwester zu tun haben könnte.
Das geschieht auch nicht ganz ohne Grund, denn mittlerweile ist nämlich auch herausgekommen, dass die Ehe alles andere als harmonisch verlief.
Ja, so sieht's aus. Der Vermieter des Hauses berichtet davon, dass Gabriele Hutter ihn kurze Zeit vor ihrem Verschwinden kontaktiert hatte. Sie hatte gefragt, ob er eine Wohnung für sie hätte, da sie ausziehen wollte.
Und zwar ohne ihren Mann Reinhold.
Jedenfalls schleicht Gabrieles Schwester Monika von da an öfter durchs Haus der Hutters auf der Suche nach Hinweisen. Sie findet aber nichts. Aber sie kann und will nicht aufgeben.
Und nun sucht sie den Kontakt zu dem parapsychologischen Medium Marianne F. Eine Frau um die 60, die sich immer schon für Kriminalfälle interessiert hat und deren Traum es ist, einmal in einem Tatort mitzuspielen.
Ja, daraus wird zwar nichts werden, dafür wird sie nun in einem echten Fall mitspielen. Denn sie erklärt sich einverstanden und begleitet Monika H. heimlich in das Haus der Hutters. Das Medium sagt, dass sie so besser Kontakt mit Gabriele Hutter aufnehmen kann, wenn sie sich in dem unmittelbaren Umfeld der Vermissten aufhält.
Und ihre erste Empfindung lässt auch nicht lange auf sich warten. Als das Medium das Haus betritt, verspürt sie sofort eine beängstigende Kälte, die sie umgehend zu einer furchtbaren Erklärung kommen lässt. Sie ist davon überzeugt, dass Mutter und Tochter nicht mehr am Leben sind.
Das ist aber schon eine sehr deutliche Ansage. Ja, und auch vielleicht sehr mutig bzw. fatal, sowas zu äußern, weil man damit natürlich gefühlte Wahrheiten schafft, die ja gar nicht belegt sind.
Finde ich auch. Aber Marianne F. ist sich eben ganz sicher. Gabriele Hutter und Jacqueline leben nicht mehr.
Das könnte man alles noch als Spinnerei abtun und die Aussage lässt sich ja auch nicht verifizieren. Doch dann kommt es zu einer weiteren Eingebung. Marianne F. sieht in ihren Gedanken einen Mann mit einer roten Mütze auf dem Kopf. Um ihn herum ist es recht dunkel, fast schwarz und sie hört Waldarbeiten.
Man kann ihr nicht nachsagen, dass sie sehr schwammig in ihren Aussagen wäre. Das ist schon alles sehr konkret, was sie sagt.
Ja, das hat mich auch überrascht. Man kennt das ja von Horoskopen, dass die immer so extrem viel Interpretationsspielraum lassen, dass es irgendwie dann doch immer auf einen passt, aber hier ist das anders.
Aber trotz aller Bilder, die sie glaubt zu sehen, sind es lediglich Vermutungen, Eingebungen, Aussagen einer Frau, die glaubt, paranormale Fähigkeiten zu haben. Bis hierhin können wir alles als Spinnerei oder Wichtigtuerei abtun. Tja, aber das ändert sich nun schlagartig.
Ja, aber lass uns in der Chronologie bleiben. Marianne F. sagt bald darauf noch etwas weiteres aus und nun wird sie noch konkreter.
Wo sind wir da zeitmäßig?
Das ist im März 2003.
Okay, die beiden vermissten Personen werden nun also beinahe ein Jahr vermisst. Die Polizei hat keinerlei Spuren auf ein Gewaltverbrechen gefunden und einige haben sich damit abgefunden, dass Gabriele Hutter ihre Tochter geschnappt hat und ja, sich in das nahe Frankreich abgesetzt hat.
Richtig.
Gabrieles Schwester hat sich einer Hellseherin anvertraut, die sich erstens sicher ist, dass die beiden nicht mehr leben und zweitens Bilder sieht. Ein dunkler Wald, eine rote Mütze, Geräusche von Waldarbeiten und so weiter.
Und nun folgt die nächste Eingebung bei dem Medium. Sie sagt, dass man sehr bald etwas entdecken würde.
Wann sagt sie das?
Im Februar. Also im Februar 2003 sagt sie das sehr deutlich zu Monika. Und nicht nur zu ihr, denn bei der Polizei in Waldshut-Tingen gibt es einen Ermittler, der solch parapsychologischen Phänomenen nicht so kritisch wie seine Kollegen gegenübersteht. Er sieht es anders. Solange es hilft, ist ihm auch dieses Mittel recht.
Und Helmut A., so heißt der Ermittler, ist nicht irgendein Ermittler, er ist der Zuständige für die vermissten Fälle in der Gegend. Er ist also derjenige, der für den Fall verantwortlich ist.
Ja, und dass er diesen parapsychologischen Phänomenen offen gegenübersteht, sorgt in der Dienststelle für Kopfschütteln. Der Rest der Truppe glaubt nicht an so einen Firlefanz und redet immer wieder auf ihn ein, das bitte endlich zu lassen.
Und das noch bevor Marianne F. die Szenerie betritt. Helmut A. hat selbst ein Faible für die Arbeit von Hellsehern und anderen Wunderbegabten. Als Gabriele und Jacqueline noch nicht lange vermisst wurden, bat Helmut A. einen Seher aus München, die Vermissten auszupendeln. Ein anderes Mal ließ sich Helmut die Adressen dutzender Hotels im französischen Teil der Schweiz ausdrucken, weil eine Wahrsagerin glaubte, dass Gabriele Hutter dort arbeiten würde.
Findest du das blöd oder gut, dass er versucht, den Fall zu lösen und mit solchen Mitteln arbeitet? Also es klingt ja schon ein wenig abenteuerlich und wir können spoilern, diese beiden Vorhersagen mit Auspendeln und dass Gabriele Hutter in einem Hotel in Frankreich arbeitet, stellen sich als Luftschlösser heraus.
Schwierig. Also ich bin da hin und her gerissen, weil es natürlich auch immer Kräfte bündelt. Wenn die Polizei den ganzen Hinweisen von vermeintlichen Sehern nachgehen muss, leidet das auf der anderen Seite die klassische Polizeiarbeit darunter, ja? Aber wenn doch ein Hinweis passt und zu dem Täter führt, ist es natürlich super.
Ja, es ist genau das, was wir vorhin schon sagten. Egal ob UFO-Sichtungen, Aliens oder was weiß ich, 95% oder sogar noch mehr sind entweder Spinner oder gut gemeinte Hilfen, die sich aber schlichtweg als falsch herausstellen. Aber diese restlichen 2-3%, die sind eben nicht erklärbar. Und so ist es auch in unserem Fall. Denn nun ist unser Medium Marianne F. mit im Spiel.
Und nun kommt es zu ihrer Aussage, dass es im März noch zu einem entscheidenden Wendepunkt kommen wird und man etwas findet. Tja, und nun kommt der März.
Am 8. März morgens besucht Helmut A. nun höchst selbst die Seherin, die ihm nochmals bestätigt, dass sie sich ganz sicher sei, dass man alsbald etwas finden würde. Und nun halten wir mal alles fest. Kaum ist der Ermittler wieder zurück auf der Dienststelle, geht bei Helmut A. eine Meldung ein. Ein 75-jähriger Mann, der in einem Wald Bäume fällt, findet ein schwarzes Lederetui mit der EC-Karte, Kreditkarte und Versichertenkarte der Vermissten unter einem großen Stein.
Wir haben die Voraussage von Marianne F., dass im März etwas gefunden wird. Check. Und zwar in einem Wald. Check. Aber das ist noch nicht alles.
Das stimmt. Denn auch die Voraussage mit der roten Mütze passt. Der Waldarbeiter, der das Mäppchen findet, trägt einen roten Helm.
Wahnsinn. Warum hätte Marianne F. genau das voraussagen sollen? Sie hätte ja auch vage bleiben können. Man findet demnächst was im Wald, was im Südschwarzwald nun auch nicht so ungewöhnlich ist, weil dort eben viel Wald vorhanden ist. Aber den roten Helm hätte sie nicht erwähnen müssen.
Ja, eben.
So, nun wird es immer unwahrscheinlicher, dass die beiden Vermissten sich abgesetzt haben. Ein Gewaltverbrechen wird hingegen immer wahrscheinlicher. Nun gerät der Ehemann Reinhold mehr und mehr in den Fokus. Doch noch fehlt das Wichtigste. Die Leichen.
Und das bleibt auch erstmal so. Wieder vergeht Zeit. Fast 2 Jahre.
Im Jahr 2005 macht sich wieder mal eine Gruppe auf den Weg, die wir schon sehr oft in unseren Fällen als Finder von Leichen und anderen wichtigen Hinweisen erwähnt haben. Pilzsammler.
Ja, das ist richtig. Also ich finde, die sollten zu ehrenamtlichen Mitarbeitern der Kripo ernannt werden. Also ich weiß nicht, wie oft Pilzsammler in unserem Podcast schon aufgetaucht sind. Und ja, das war immer irgendwie sehr wichtig und auffällig auch, ne?
Vielleicht haben auch die paranormale Fähigkeiten.
Das ist möglich. Aber was finden sie denn im Jahr 2005?
Die stoßen beim Pilzesammeln in einem Wald in der Nähe auf menschliche Knochen. Ein Skelett ist in Decken und einen Teppich eingewickelt. Ein weiteres, kleineres Skelett liegt daneben. Dazu finden sie aber auch 2 sehr spezifische Dinge, nämlich ein Ehering mit Gravur bei dem großen Skelett und eine Zahnspange neben den Knochen des kleineren Skeletts, die etwas verstreuter liegen. Allerdings fehlt der Schädel dazu.
Die 11-jährige Jacqueline war Zahnspangenträgerin, was die Vermutung schnell in eine bestimmte Richtung gehen lässt. Und spätestens bei der Inschrift des Rings an der 2. Leiche ist klar, dass es sich hier tatsächlich um die Überreste von Gabriele Hutter und ihrer 11-jährigen Tochter Jacqueline handelt.
Die Gravur des Ringes lautet Reinhold, 13.06.1990, der Hochzeitstag von Reinhold und Gabriele Hutter.
Nun kommt Fahrt in die Sache. Denn nun gibt es einen dringenden Tatverdacht gegen Reinhold Hutter. Den Teppich identifiziert man als einen Teppich aus dem Haus der Hutters. Also ich glaube, der lag im Partykeller oder
ja,
so.
Ja, das habe ich auch gelesen. Ich glaube schon, ja.
Ja. Dazu kann man an den Decken blaue Fasern feststellen, die sich ebenfalls im Haus der Hutters wiederfinden. Und schließlich kann man auch noch ein Haar sicherstellen, bei dem es sich um ein Hundehaar handelt.
Ein Haar, das man dem Familienhund Rocco zuordnen kann.
So ist es. Nun wird Reinhold Hutter der Prozess gemacht. Es deutet immer mehr darauf hin, dass er es mit dem Verschwinden zu tun hat. Und in diesem Prozess spielt die Hellseherin Marianne F. auch wieder eine Rolle.
Aber auch genau das versucht die Verteidigung nun auch für sich zu nutzen. Sie behauptet, dass die Hellseherin und die Schwester des Opfers Monika das schwarze Kartenmäppchen wahrscheinlich bei einem ihrer illegalen Hausbesuche gefunden und dann mit Absicht im Wald drapiert hätten.
Ja, und auch der Finder sei kein Zufall gewesen. Der 75-jährige Waldarbeiter wohnte nämlich nur 250 Meter Luftlinie von Monika H. entfernt. Kannten sie sich bereits und haben etwas abgesprochen? Der 75-Jährige wehrt sich deutlich gegen diese Vorwürfe. Er hätte Monika H. nicht gekannt.
Dazu war einer der Enkel des Waldarbeiters wohl in die 11-jährige Jacqueline verliebt. Gab es hier also vielleicht mehr Fakten als Übersinnliches?
Ja, Fragen über Fragen. Doch nur Hokuspokus? Was denkt ihr so?
Zumindest versucht die Verteidigung, diese Zweifel zu streuen. Auch, dass die Hellseherin und Monika H. am Tag, als man das Mäppchen fand, nachweislich selbst ganz in der Nähe in dem Wald unterwegs waren, um nach Spuren zu suchen, versucht man dadurch zu erklären, dass alles ein abgekatertes Spiel war.
Aber alle Beteiligten beteuern, dass sie nichts fingiert hätten und der einzig Schuldige auf der Anklagebank sitzen würde. Auch der Waldarbeiter weist die Anschuldigungen entschieden zurück. Was denkt ihr? Gab es hier einen Komplott zwischen der Schwester von Gabriele, der Hellseherin und dem Waldarbeiter?
Oder war alles tatsächlich so geschehen, wie die Hellseherin Marianne F. es vorher gesagt hatte?
Einem wird die Sache zumindest zu heiß und er möchte in den Akten unbedingt verschweigen, dass es einen persönlichen Kontakt zur Hellseherin gab. Nämlich der Ermittler.
Helmut A.
Genau der. Der hatte schon geahnt, dass die Mitarbeit der Hellseherin für Probleme vor Gericht sorgen könnte und hatte seine Berichte abgeändert. Es sollte so aussehen, dass er vorab keinen Kontakt zu Marianne F. hatte, sondern nur zur Schwester des Opfers. Aber dieses Ändern der Akte fliegt auf. Und prompt wird auch gegen den Ermittler ein Verfahren eingeleitet.
Das alles findet im Februar 2006 statt. In dem Prozess kommen aber auch noch ganz andere belastende Details für den Angeklagten heraus. Der Teppich, in den seine Frau Gabriele verschnürt war zum Beispiel. Wer außer ihm sollte den Zugang zu dem Teppich im Partykeller gehabt haben?
Das spricht natürlich dafür, dass Reinhold Hutter der Täter war, weil es auch keinerlei Einbruchsspuren gab, die darauf hindeuten hätten können, dass ein Dritter in das Haus eingedrungen, die beiden ermordet, in den Teppich eingewickelt und dann mit Mutter und Tochter wieder davongefahren sei.
Dazu klebten an den besagten braunen Decken diese blauen Acrylfasern, die man ebenfalls im Haus findet, und die besagten Haare des Hundes, der Familie. Das sind schon alles sehr belastende Beweise oder Hinweise in dem Fall.
Und auch das Verhalten von Reinhold Hutter nach dem Verschwinden seiner Frau und Tochter wirft immer mehr Fragen auf. Wir erinnern uns, dass seine Frau und die Tochter am Freitag verschwinden und er erst am Montag die Polizei informiert und eine Vermisstenanzeige stellt.
Genau, ja.
Dass er all die Tage verstreichen lässt, ist schon auffällig, wenn man weiß, dass die Ehefrau und Tochter vorher nie einfach mal tagelang weggeblieben sind.
Jeder normale Partner oder jede Partnerin würde sich Sorgen machen, bei Freunden oder Verwandten anrufen und dann die Polizei verständigen.
Ja, anders unser Angeklagter. Vor Gericht kommt heraus, was er an den verbleibenden Tagen zwischen Verschwinden und Vermisstenmeldung getrieben hatte. Und das, ja, wortwörtlich. Denn Reinhold Hutter traf sich genau an diesem Wochenende ganz entspannt mit einer anderen Frau und hatte dann auch Sex mit ihr.
Seine Sorgen hielten sich augenscheinlich doch recht in überschaubaren Grenzen, würde ich sagen.
Ja, das kann man wohl so sagen. Die Ehe war also alles andere als unproblematisch. Auch die Aussage des Vermieters, dass sich Gabriele bei ihm nach einer Wohnung erkundigt hatte, spricht dafür. Und so kommt das Gericht in Waldshut-Tingen am Ende des Prozesses zu der Überzeugung, dass Reinhold Hutter schuldig ist. Er wird am 10. Mai 2006 vom Gericht wegen zweifachen Totschlags zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt.
Das Urteil ist aber weder im Sinne der Verteidigung noch im Sinne der Anklage. Die Anklage bemängelt den Sachverhalt, dass das Landgericht bei Jacqueline Hutter nur auf Totschlag, nicht auf Mord erkannt hat. Und die Verteidigung findet heraus, dass Reinhold Hutter von der Polizei als Beschuldigter vernommen worden war, ohne ihn vorher zu belehren, dass er in diesem Fall hätte schweigen dürfen. Damit sei die ganze Aussage unbrauchbar.
Also gehen beide Parteien in Revision und bekommen auch recht. Das BHG hebt das Urteil von Waldshut wieder auf. Bevor das Revisionsverfahren vor dem Landgericht Freiburg jedoch starten kann, tut sich vorher noch etwas anderes.
Marianne F.
Ja. Unsere Hellseherin liefert wieder erstaunliche Hilfe. Denn sie findet den vorher fehlenden Schädel von Jacqueline Hutter. Und ihr fragt euch natürlich zu Recht, warum fanden die Ermittler den damals nicht? Fand man den Schädel irgendwie weit, weit weg in einem anderen Wald? Nein. Die Hellseherin findet ihn nur 30 Meter entfernt von dem damaligen Knochenfundort.
Das lässt die Fähigkeiten der Hellseherin nun wieder als sehr realistisch erscheinen. Denn woher sollte sie den Ablageort des Schädels kennen? Das war unmöglich. Und zum anderen lässt es die Spurensicherung am Fundort und somit die Ermittler in keinem guten Licht erscheinen.
Ja, nur 30 Meter von den Knochen entfernt wurde der Schädel entdeckt.
Von gründlicher Suche rund um den Tatort kann keine Rede sein.
All das spielt in die Karten eines Revisionsverfahrens. Sowohl auf Seiten der Anklage als auch Verteidigung hofft man nun auf ein anderes Urteil. Nun geht der Fall an das Landesgericht in Freiburg. Und tatsächlich kommt das Gericht in Freiburg auch zu einem anderen Urteil.
7 Monate später, am 14. Februar 2008, wird die Strafe für Reinhold Hutter für mich erstaunlicherweise deutlich reduziert. Das Urteil lautet nun 10 Jahre wegen zweifachen Totschlags.
Aber ich kann euch beruhigen, auch dabei bleibt es nicht. Wieder geht die Anklage in Revision und wieder wird dieser stattgegeben.
Es kommt zu einem dritten und letzten Prozess, wieder in Freiburg. Dieser Prozess beginnt am 23. April 2009 und endet am 15. Juli 2010 mit dem Urteil.
Man hat damals den ganzen Fall nochmals aufgerollt und hatte alles sehr detailliert und kleinteilig erörtert. Und nun kommt es zu einem neuen Urteil. Das Gericht sieht es jetzt als erwiesen an, dass sich die Tat folgendermaßen abgespielt haben muss. An dem besagten Wochenende im Mai 2002 war ein heftiger Ehestreit zwischen Reinhold Hutter und seiner Ehefrau Gabriele entbrannt. Es ging wohl darum, ob der Familienhund Rocco zu dem Frankreich-Urlaub mitgenommen werden soll.
Wegen so einem Mist, oder?
Naja, vielleicht hat es sich daran nur entzündet und es ging dann noch um andere Sachen. Also jedenfalls habe Reinhold Hutter im Verlauf dieses Streits seiner Frau mit einem nicht mehr genauer identifizierbaren Gegenstand den Schädel eingeschlagen. Zur Verdeckung dieses Totschlags habe er dann anschließend auch seiner Tochter den Schädel eingeschlagen.
Womit zumindest in dem Fall von Jacqueline ein Mordmerkmal erfüllt wäre, nämlich die Tochter zu töten, um den Totschlag an seiner Frau zu verschleiern, also Verdeckung einer Straftat.
Ja. Die Leichen habe er dann laut Urteil anschließend in einem vom Tatort ca. 30 Kilometer entfernten Waldstück versteckt, wo sie erst mehr als 3 Jahre später gefunden wurden. Ob der Kopf abgetrennt wurde oder vielleicht von Wildtieren fortgetragen wurde und dann später 30 Meter entfernt von der Hellseherin entdeckt wurde, weiß ich nicht. Was ich aber weiß, ist das Urteil. Reinhold Hutter wird wegen Totschlags an seiner Ehefrau und Mordes an seiner Tochter zu einer lebenslangen Gesamtheitsstrafe verurteilt.
Keine Revision mehr.
Das wird nochmal versucht, dann aber zurückgezogen. Somit ist das Urteil nun voll rechtskräftig.
Ein wirklich erstaunlicher Fall mit etlichen Wirrungen und Ungereimtheiten. Verschwundene Personen, Zeugen, die sie vermeintlich gesehen haben, Ermittler, die sich falschen Sehern bedienen, eine Schwester, die die Sache mit in die eigene Hand nimmt, weil die Ermittler sich mit der Erklärung begnügen, dass die Vermissten sich entweder suizidiert haben oder einfach abgehauen sind. Man könnte es endlos fortsetzen.
Die Ermittler haben sich sicher nicht mit Ruhm bekleckert. Es wurde am Fundort nicht richtig gesucht, im Nachhinein Akten verändert und es gibt auch noch die Geschichte mit diesem Haarbüschel. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber davon haben wir noch nicht erzählt. Mach das mal, bitte.
Ja, man fand an der Decke, in der die Überreste von Gabriele Hutter eingewickelt waren, in der Rechtsmedizin noch ein fremdes Haarbüschel, das man zunächst nicht zuordnen konnte. Das war natürlich ein gefundenes Fressen für die Verteidigung. Somit hätte es ja doch einen unbekannten Dritten gegeben.
Aber es stellt sich heraus, dass das Haar alles andere als von einem möglichen fremden Täter stammen könnte.
Ja. Schließlich stellte man fest, dass das Haarbüschel versehentlich in der Rechtsmedizin von einer anderen Leiche übertragen wurde, die dort untersucht wurde. Das Haarbüschel wurde versehentlich übertragen.
Wow, das ist alles schon sehr unglücklich gelaufen. Und jetzt die Frage an dich. Denkst du, der Fall wäre jemals ohne das Medium gelöst worden?
Na, sie hat auf jeden Fall erheblich dazu beigetragen und all ihre Vorhersagen stimmten. Also wenn man ihren Aussagen und der anderen Zeugen glaubt, hat sie tatsächlich Fähigkeiten, die nicht erklärbar sind. Ja, denk an die rote Kopfbedeckung und den Fund des Schädels.
Eben, genau.
Falls alles fingiert war, war es ein nicht minder eindrucksvolles Schauspiel, was im Endeffekt auch dazu geführt hat, dass der wahre Mörder gefasst werden konnte. Also ich meine, klar, die Pilzsammler haben die Knochen gefunden, was ja erst dazu führte, dass man sich sicher war, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt.
Das ist doch ein schönes Bild zum Ende. Der Fall wurde durch Pilzsammler, einen alten Waldarbeiter und eine Hellseherin gelöst. Das klingt ein bisschen nach Grimms Märchen. Aber gut, der Fall ist gelöst und man hat den wahren Täter am Ende verurteilt. Sind wir damit zufrieden und dankbar, dass wir eine so interessante Geschichte erzählen konnten?
Ja, das denke ich aber auch, auf jeden Fall. Ja, und damit, Shaggy, damit sind wir am Ende von Folge 80 angekommen. Denn das war's für heute. In 14 Tagen sind wir dann wieder da mit einem neuen Fall aus Baden-Württemberg. Bis dahin verabschieden sich bei euch für heute Lisa Kardinale
und Shaggy Schwarz. Tschüss.